Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und mir sitzen zwei sehr interessante Jungs gegenüber, die manche von euch schon kennen werden, andere noch nicht. Das wird sich heute ändern. Es sind die Masters of Tech Due Diligence. Gemeinsam werden wir über Tech Due Diligence sprechen, über Private Equity getriebene Software Deals und über eine ganz besondere Zutat für euren Value Creation Cocktail. Und diese Zutat kommt von Dan Bender und Lukas Ingelheim. Beide haben 2016 zusammen die Firma Code & Co. gegründet. Code & Co. ist spezialisiert auf Tech und Product Due Diligence für Transaktionen, bei denen auf der Käuferseite Wachstums- oder Private Equity Investoren stehen. Für Deals, bei denen Software das Herzstück des Zielunternehmens und des Investment Cases ist. Und davon gibt es ja immer mehr, wie wir wissen. Herzlich willkommen, lieber Dan und lieber Lukas.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, danke, dass ihr hier seid.
Erstmal die Frage, wie läuft die Firma? Verdient ihr schon Geld?
Uns geht's prima, danke schön. Wie du schon sagtest in deiner Intro, Technologie ist wichtig und wird immer wichtiger insofern. Wir langweilen uns nicht und dürfen auch global beraten, weil Technologie wirklich ein globales Thema ist. Und ja, wir sind dankbar dafür, dass wir viel zu tun haben und auch immer mehr zu tun haben.
Das ist schön zu hören. Aber so ungewöhnlich wie der Geschäftszweck eurer Firma ist, seid ihr zwei ja auch als Gründer, denn ihr beide habt neben einem Tech-Hintergrund auch einen Finance-Hintergrund, eine Kombi, die man wirklich selten antrifft. Was habt ihr denn gemacht, bevor ihr Code & Co. gegründet habt und wo habt ihr euch kennengelernt?
Ich glaube, Code & Co. versucht zu übersetzen. Ja, also zwischen den Welten von Business und Finance und Tech und Product. Das ist uns immer wichtig gewesen und das haben wir in unserem Lebenslauf und in den Dingen, die wir davor gemacht haben, immer wieder machen dürfen. Ich habe zum Beispiel, bevor ich mit Lukas Code & Co. gegründet habe, war ich Director of Product bei Rocket Internet in Berlin, durfte einige der Firmen aufbauen, von Whiteboard bis Scale in Dutzenden Ländern und IPOs und eine super spannende Erfahrung. Davor ein Executive MBA gemacht, das heißt auch die betriebswirtschaftliche Seite betrachtet, aber eben auch lange als Entwickler gearbeitet, bis ich mich dann auf das Thema Product fokussieren durfte. Und Lukas und ich haben uns kennengelernt. Wir waren, glaube ich, zufällig bei demselben VC in Berlin und haben für unsere damaligen Startups um Geld gebettelt, haben uns gut verstanden, waren am Abend noch ein Bierchen trinken und sind dann beruflich unterschiedliche Wege gegangen, sind aber immer in Kontakt geblieben und haben uns auch so angefreundet und haben dann in 2016 entschieden, dass wir das, was wir eben gerne machen, diese Übersetzungsleistung zum Geschäftsmodell ausprobieren wollen und haben so Code & Co. gegründet.
Hey, hier ist Lukas. Genau, ich habe vor Code & Co. viele Jahre lang als Softwareentwickler gearbeitet. Zuletzt, bevor ich Code & Co. mitgegründet habe, bei ThoughtWorks, was der eine oder andere kennt, gegebenenfalls, weil das eine aus den USA stammende Softwareentwicklungsfirma ist, die selbst im Apex-Portfolio war und dann vor einigen Jahren IPO'd wurde. Ursprünglich nach dem Abitur habe ich auch selbst Finance studiert und durfte dann auf die andere Seite schauen, weil ich für anderthalb Jahre lang im ECM und M&A mit dem TMT-Fokus bei Merrill Lynch in Frankfurt gearbeitet habe und durfte da auch dann die Private Equity-Welt kennenlernen, weil das Team, in dem ich gearbeitet habe, wir haben unter anderem Versatel an KKR verkauft und genau, bin dann nach anderthalb Jahren aus dem Banking raus, zurück in die Tech-Welt, etwas, was ich mein Leben lang nebenher gemacht habe. Man hat mich dann voll drauf fokussiert, hatte auch ein eigenes Startup im E-Commerce-Bereich. Das ist die Zeit, in der ich dann kennenlernen durfte in Berlin. Und danach dann viele verschiedene Positionen im Softwareentwicklungsbereich, unter anderem interim CTO-Positionen, bevor ich dann dafür ausgegangen bin als Entwickler und danach dann 2016 Code & Co. gegründet habe.
Zwei sehr bunte Lebensläufe, trotz eurer sehr jungen Jahre noch. Ihr habt so viel gesehen, jetzt frage ich mich, es gibt so viele schöne Geschäftsideen da draußen. Wie kommt man da ausgerechnet auf die Idee, eine Firma für Tech Due Diligence aufzubauen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben Code & Co. begonnen mit vielen Ideen und wir hatten zum Beispiel auch mal die Volkswagen gut beraten dürfen bei einem Thema und eine Software-Applikation an diese verkauft, also entwickelt und verkauft. Das heißt, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, wir haben einige Produkte selber entwickelt und haben dann aber wirklich gemerkt, dass das, was wir gerne machen, was wir gut können, ist, zwischen diesen Welten zu sein. Wir sind Gratwanderer und Das macht wahnsinnig viel Spaß. Wir dürfen von klugen Menschen lernen, indem wir über sie lernen. Ja, das ist unser Job. Learning as a job ist das, was wir tatsächlich tun. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und wir sind beide von Herzen alle Builder. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Inhouse-Software mit einem festen Team, in die wir seit 5 Jahren rein investieren, die uns so die Dinge, die einem Beratungsjob nicht so viel Spaß machen, wie irgendwie Reports layouten und so ein Zeug, wegoptimieren. Das heißt, wir können uns wirklich sehr auf die Analyse, die inhaltlichen Themen fokussieren. Und ja, am Ende des Tages arbeiten wir auf beiden Seiten einer Transaktion mit sehr klugen Menschen zusammen und lernen wahnsinnig viel. Und das global. Und das macht uns ja viel Freude. Insofern, ich glaube, wie viele hatten wir jetzt nicht so den Masterplan, sondern sind da so ein bisschen reingerutscht. Es fing tatsächlich an, als kleine Anekdote, ein Bekannter von uns, der M&A-Berater war, der hat für eine Company Funding raised und die hatten ein relativ komplexes Geschäftsmodell, sowohl als aus operativer Sicht als auch aus Technologie-Sicht. Und er sprach uns an und fragte, hey Jungs, ihr könnt beides, Tech und Product, ich verstehe nicht so ganz, was sie machen, könnt ihr mir mal helfen zu übersetzen? Und das ist bis heute unser Claim. Ne? Und den können wir auch gar nicht für uns ownen, sondern den haben wir adaptiert von diesem Bekannten, der uns für diese Übersetzungsleistung damals noch, das war glaube ich Pre-Coding-Co sogar, ne? Als wir als Freelancer noch teilweise unterwegs waren. Ja.
Auf eurer Homepage habe ich mir die Referenzkunden mal angeschaut, da habe ich so Namen gefunden, die allen von uns was sagen, Firmen wie Bregal, Amira, Riverside, auch globale PI-Häuser wie zum Beispiel Investcorp. Ihr habt gesagt, ihr lernt von klugen Menschen, die ihr für die arbeitet. Es wird ja wahrscheinlich keiner bestreiten, dass da eine ganze Menge kluge Menschen arbeiten bei den Namen, die ich erwähnt habe. Was genau macht ihr für Kunden wie diese?
Unser Produkt ist Tech and Product Due Diligence. Das heißt, ein Fonds interessiert sich für ein Target. Ich glaube, das ist jetzt ein bilateraler Prozess, das ist so eine Auktion. Und Technologie ist ein werttreibendes Moment, ja, ein werttreibendes Ding. Und das heißt, wir machen meistens Tech-Native, Tech-First-Transaktionen, aber auch solche IT-Services, also Tech-Enabled-Firmen. Und was machen wir genau? Wir versuchen zu verstehen, ist Technologie ein Werttreiber? Also hat es die Firma in diese tolle Position gebracht, in der sie sind? Und kann die Investment-These, die der Fonds hat, mit Hilfe von Technologie unterstützt werden oder vielleicht auch übererfüllt werden? Und das ist die Opportunitätenanalyse. Wir können recht konstruktiv sein. Also wir dürfen eine Glas-halb-voll-Perspektive wählen, weil in Technologie die meisten Gaps mitigierbar sind. Das ist sehr positiv. Und natürlich trotzdem auch Downside-Risk ausschließen, Cyber-Risks, Open-Source-Risiken und Themen dieser Art. Also sowohl Downside-Risk-Prevention als auch vor allen Dingen Opportunitätenanalysen.
Es ist klar, dass wenn sich ein PI-Haus speziellen Software-Provider anschaut, dass da der Value in der Software liegt, dass das ganz entscheidend ist. Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Investment-Cases, wo Software ein Teil der Value-Creation oder des Value-Creation-Potenzials oder der Downside ist. Lukas, bei was für Art von Investment-Cases spielt denn Software so eine wichtige Rolle, dass ihr gebeten werdet, mitzuprüfen, obwohl es nicht eigentlich offensichtlich im Herzen des Unternehmenszwecks liegt?
Immer mehr Firmen, die auch jetzt nicht unbedingt selbst eine Software entwickeln und vertreiben, sind trotzdem tech-enabled mehr und mehr. Ne? Also es gibt viele Services-Business zum Beispiel, die auch wie wir eine eigene Software intern haben und auch diese mit einem eigenen Team vorantreiben, die man vielleicht jetzt von außen nicht direkt sieht. Also mehr und mehr Firmen haben ihre eigene Software und wenn wir dann für solche DDs angesprochen werden, ist dann unser Fokus halt vor allem fokussieren auf diese interne Software. Oder wenn es zum Beispiel IT-Services-Firmen sind, die zum Beispiel selbst Software entwickeln im Auftrag für andere Kunden, können wir dann einen Teil unseres Frameworks in dieser DD abklopfen und schauen, uns darauf zu fokussieren. Natürlich ist der Großteil unserer Arbeit weiterhin reine Software-Deals. Und da gibt es ja auch immer mehr und mehr. Und auch in Deutschland oder auch global einige Player, die ja sehr nischige Software entwickeln, die man vorher so gar nicht kannte. Aber entsprechend schon meistens Software-fokussiert. Ob diese halt externes Produkt ist oder intern, das ist uns eigentlich egal.
Nehmt uns doch mal mit in so eine Tech Due Diligence. Was genau schaut ihr euch da an und in welcher Tiefe?
Wir schauen uns mal drei Themen an, drei große Themenblöcke. Product, Technology und Engineering. Product beschreiben wir immer als die Kunst zu wissen, was man nicht bauen sollte. Also alle heute Morgen aus der Dusche gestiegen sind, hatten wir sicher schon 10 Ideen. Ne? Und wahrscheinlich ist nicht jeder davon wert, verfolgt zu werden. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, hat die Company ist sie in der Lage, Ressourcen effizient zu verwalten und hat sie das in der Vergangenheit getan und glauben wir, sie wird das in der Zukunft tun. Das heißt Roadmap, KPI in Product Metrics, Operations, Kundensupport, Dinge dieser Art, aber auch Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Data Integration Strategien, ja, solche Sachen. Technologie, die harten Fakten, Architektur, Technologiewahl, Skalierbarkeit, Cybersecurity, Automation and Monitoring, Business Continuity Open Source und viele andere Themen. Und das letzte ist Engineering. Vielleicht das Wichtigste, Menschen schreiben Code und skalieren Software. Wie arbeiten die Firmen? Wer fehlt? Also Key Person Dependencies und Risks, Agilität, Kollaboration, aber eben auch Tech Debt. Es gibt keine Firma ohne technische Schulden. Das soll es auch nicht geben, weil eine technische Schuld ist meistens so eine Abkürzung. Die zeigt uns, dass Firmen in der Lage waren und die Entscheidung treffen konnten, schnell an den Markt zu gehen, um vom Kunden und mit diesem Kunden zu lernen und zu verbessern, sich iterativ zu erweitern. Und dementsprechend muss man einen kontinuierlichen, beständigen Prozess entwickeln, sodass technische Qualität, Codequalität positiv bleibt und nicht in etwas wächst, was irgendwann nicht mehr handelbar ist. Und das ist auch eine Sache, die wichtig ist im Sinne von Investmentthesen. Ne? Also ja, Tech-First-Companies, wie du es vorhin ansprachst, für die ist Technologie natürlich wichtig, aber ist die Technologie, die vielleicht über Jahrzehnte gewachsen ist, auch in der Lage, eine, weiß nicht, SaaS, Cloud, Multi-Tenancy und was auch immer Strategie zu ermöglichen, oder steht die Technologie dem eher im Weg? Und das prüfen wir.
Das klingt aber so, als ob man als Käufer, wenn man so eine Due Diligence machen darf, eigentlich schon quasi Exklusivität bräuchte, um an genau diese tiefen Details ranzukommen, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Die ehrliche Antwort ist, anders als andere DD-Streams ist Zugang schon wichtig. Ja? Also schlechtes Architekturdesign, schlechte Technologiewahlen siehst du nicht von außen oder sehr wenig von außen. Und natürlich können wir uns trotzdem eine Meinung von außen bilden und wir machen den Desk Research und können Reviews und Market Research Reports und solche Sachen lesen. Das heißt, wir können uns eine Meinung bilden über das Gefühl, was wir haben, mit dem wir reingehen, eine DD, und das können den Kunden auch sagen. Aber um wirklich Meat on the Bone zu bekommen, ist Zugang schon wichtig, sodass wir dann Architektur anschauen können. Vielleicht auch Code Scans, wenn es notwendig ist, und Dinge dieser Art in der Tiefe zu diskutieren.
Das heißt, ihr seid nicht immer bei Exklusivität dabei, aber es ist deutlich, wahrscheinlich häufiger der Fall und auch deutlich wertstiftender, wenn jemand sagt, ich bin relativ spät in der Transaktion, ihr kommt rein, aber entsprechend müsst ihr auch Gas geben, oder?
Es ist schon jetzt, wir sind schon schnell. Ehrlicherweise sind wir immer gerne früh dabei, weil wir wahrscheinlich in einem Sektor schon eine oder mehrere Transaktionen begleiten dürfen. Das heißt, gewisse sektorenspezifische Fokusthemen, jetzt zum Beispiel, wenn du E-Health dir anschaust, dann ist zum Beispiel das Thema Regulatorik sehr wichtig oder die Unterstützung von gewissen Datenstandards und Protokollen, um Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu gewährleisten, um nur Beispiele zu nennen, ist entscheidend, und das können wir auch vorab schon zumindest auf die Agenda setzen. Ja, ob wir es prüfen können, sei dahingestellt, was wir online finden, aber zumindest auf die Agenda setzen. Das heißt, wir sind gerne sehr früh dabei, gerne auch in kompetitiven Auktionen. Aber für unsere Arbeit ist es natürlich sehr schön, wenn es Exklusivität gibt. Also wir freuen uns immer, wenn es diese gibt, aber es ist keine Zugangsberechtigung sozusagen.
Aber schafft ihr es dann auch, in der knappen Zeit zu liefern? Weil meistens hat man dann ja nicht mehr so viel Zeit, wenn man schon so weit im Prozess ist.
Wir waren, knock on wood, wir waren in knapp 400 Transaktionen zum Glück noch nicht einmal das Bottleneck zeitlich. Ja. Dazu gehört, ich glaube, wir sind ganz gut darin, die richtigen Fragen zu stellen. Also, dass wir auf das fokussieren, was entscheidend für den Deal-Erfolg ist. Und das geht dann, wenn es Not tut, auch sehr schnell. Also ich glaube, der schnellste Deal, den wir je gemacht haben, war, da lernten wir von dem Deal an dem Mittwochnachmittag. Freitag war der Workshop und Sonntagnacht war der Report fertig, weil Montag ein Bid war. Da hat ein Kunde von uns von einem anderen Fonds etwas gekauft und den Deal preempted. Das heißt, es kann sehr, sehr schnell sein. Ja? Für alle Beteiligten ist es schöner, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, fairerweise. Aber ja, wir waren bisher nicht dabei.
Lukas, strategische Frage. Jetzt gibt's ja in so einer DD gerade in der späten Phase auch noch mindestens 5, teilweise 10 andere Stränge, die auch alle ihre Berechtigung haben. Jetzt sagt ihr, das ist im Prinzip das Herz der Company. Da können wir nicht nur die Value-Driver identifizieren, sondern auch potenzielle Red Flags. Wie ist denn eure Erfahrung nach eure Tech-DD jetzt nicht bei euch, sondern bei den Kunden und den anderen Dienstleistern so priorisiert im Vergleich mit den anderen DD-Strängen?
Was ich auch sagen, bei Softwarefirmen ist die Tech- und Produktidee schon wirklich key und sehr, sehr wichtig. Und entsprechend jetzt nicht untergeordnet. Es gibt natürlich oft Themen, wo zum Beispiel ein Kunde aus dem Markt gehört hat, dass es halt irgendwie viel Legacy gibt oder Technical Debt potenziell ein Risiko ist. Eventuell gab es in der Vergangenheit mal einen Cybervorfall. Also eventuell wissen wir, dass es Themen gibt, die der Kunde besonders früh und priorisiert aus dem Weg räumen möchte. Bei mehr Standard-DDs, also mehr Confirmatory Due Diligence-Projekten, die wir machen, sind wir natürlich trotzdem gleich wichtig zu anderen DD-Streams. Wir tauschen uns nochmal sehr, sehr gerne und eng mit anderen DD-Streams aus. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Legal-DD. Das Thema Open Source oder IP kann man aus der technischen, aber aus der Legal-Seite betrachten, und entsprechend ist auch eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der Anwaltskanzlei, die sich auf IP fokussiert, für uns immer sehr wichtig. Anderes Beispiel ist das Thema CDD. Die sind ja meistens schon sehr früh im Prozess mit drin und machen viel Outside-In. Da ist auch ein Sync immer sehr, sehr relevant, weil wir dann aus technischer Seite beurteilen können, ob jetzt die Wachstumstreiber oder die Ziele, die eine CDD annimmt, so überhaupt umsetzbar sind auf technischer Seite. Also ich würde sagen, overall ist die Tech- und Produktidee bei Softwarefirmen vor allem schon eine der wichtigeren DDs. Und vor allem auch die Abstimmung mit den anderen Streams wird immer relevanter.
Tauscht ihr euch da zum Beispiel mit den CDD-Provider noch intensiv aus im Prozess, dass ihr deren Findings challenged umgekehrt oder auch Ideen gemeinsam entwickelt?
Oft und gerne, ja. Also meistens ist es so, wenn wir auf ein Projekt onboardet werden, fragen wir proaktiv danach, mit den anderen DD-Streams zu sprechen. Es gibt ja oft auch irgendwie All-Hands-Calls und Abstimmungsrunden. Da ist, wie gesagt, CDD ein Stream, mit dem wir uns häufig austauschen, auch eng und früh, um halt auch dann am Ende des Tages die auch Fragen nicht doppelt zu stellen. Ne? Weil am Ende, wenn man vor allem in einem kompetitiven Prozess die Gegenseite mit zu vielen Fragen belästigt und halt irgendwie eine Frage zwei oder dreimal stellt, das ist natürlich nicht gut und relativ unkoordiniert. Und dementsprechend suchen wir den Kontakt zu den anderen Streams und tauschen uns da immer sehr gerne aus.
Das Thema, also Outside-In-Analysen ist auch eine Chance für uns, entweder über diese Expertenplattform, die bekannten Zugang zu bekommen oder zu Informationen, ne, über eine Firma. Aber es ist trotzdem, ist und bleibt es eine Form von Hörensagen. Deshalb die Kollaboration mit CDD, die auch mit Kunden sprechen zum Beispiel, dass sie sagen, wir wissen, was eine Company als USP, als Differentiator für sich claimt und bezeichnet. Aber ob sie vom Kunden so wahrgenommen werden, ist natürlich noch etwas ganz anderes. Ne? Und deshalb diese enge Verzahnung zwischen den DD-Streams ist, glaube ich, für alle Beteiligten sehr hilfreich. Wie Lukas sagte, man fragt Dinge nicht doppelt und man kann sie auch am Markt testen, ja, die getätigten Aussagen.
Es gibt ja ein Set an Kern-DDs, die sind immer gesetzt, die sind auch Pflicht, auch weil die Versicherer oder die Finanzierer es einfach verlangen, Legal-DD beispielsweise. Ist Tech-DD bei euch, bei euren Projekten auch oft in dem absoluten Pflichtstatus oder doch in der Regel noch eine Kür, die man sich gönnt, aber nicht unbedingt machen muss?
Ich würde sagen, eigentlich mittlerweile auf jeden Fall ziemlich verpflichtend, in unterschiedlicher Tiefe. Es gibt Themen, die ausgeschlossen werden müssen. Lukas sprach von Cyberrisiken, Lukas sprach von Open-Source-Risiken, die sowohl Technologie als auch juristische Perspektiven haben. Ja, aber besonders aus Sicht des Käufers ist Technologie wahnsinnig entscheidend, weil ein Großteil der Wertschöpfung mit Technologie erreicht wird oder werden soll. Ja? Und insofern gibt es jetzt aus WNI-Versicherungssicht oder aus Ländersicht vielleicht weniger unbedingte Verpflichtungen, eine ganz tiefe Tech- und Produktidee durchzuführen, sofern du die Downside-Risiken-Themen, die wir gerade ansprachen, ausschließen kannst. Aber da ist eben eine technische Komponente sehr, sehr wichtig. Und gerade was das Thema, und das meinte ich vorhin mit Opportunitätenanalysen, wenn du die in Zukunft schaust, ist Technologie so entscheidend, dass es zum Glück Pflicht ist und nicht nur in der B-Note abgehandelt wird.
Das heißt, von der Logik her, ihr macht schon so eine Art Red Flag Due Diligence, einfach weil es gegeben ist, so wie ihr sagte, sind die Rechte vorhanden, sind die Codes alle sauber und so weiter. Aber eigentlich euer Hauptfokus ist nach dem Abhaken dieser Red Flags oder der Suche nach diesen Red Flags, Value Creation Ideen zu liefern oder einen Eindruck zu entwickeln, zum Beispiel mit Models, kann man diese Software skalieren, welche Investitionen sind nötig und so weiter.
Ganz genau, also am Ende des Tages, was lieben wir in unserem Job? Na, das Thema Lernen ist eine Sache, die wir gerne machen, aber auch, dass wir konstruktiv sein dürfen. Wir haben jetzt keine Sorge oder Scheu, einen Deal zu kehlen oder einen Abbruch zu empfehlen, wenn es notwendig ist. Ja, und das ist auch leider Gott schon oft genug passiert. Aber meistens sind technische Schulden oder Gaps und Lücken mitigierbar. Und das ist halt eben sehr schön. Und unser Anspruch ist, dass wir auf die Chancen und die Wahrscheinlichkeit und die Kosten und die Zeiträume zur Realisierung der Investmentthese, die unsere Kunden haben, prüfen. Und das ist eine vorwärtsschauende Tätigkeit. Ne? Gibt es Skalierungsblocker, die Strategie unmöglich erscheinen lassen oder sehr, sehr teuer? Ne? Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir sagen, also in jeder DD liefern wir auch eine Value Creation Roadmap. Das heißt, dass du danach auch eine priorisierte Liste für die ersten 100 und 300 Tage und so bekommst. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir malen jetzt in Malen nach unten Zahlen, überlegen uns Ideen, was man noch umsetzen könnte. Sondern es geht natürlich trotzdem darum, Risiken ausschließen und Opportunitäten erschließen, aber im Sinne der Investmentthese. Wir sagen jetzt nicht, du solltest hier eine neue App bauen und die soll das und das sonstige Features haben, sondern gibt es Skalierungsconstraints? Gibt es schlechtes Architekturdesign? Gibt es vielleicht schlechte Operations? Wenn ja, wie behebt man diese? Und was brauchst du an Humankapital, an Prozessen? Genau.
Wenn ihr so kreativ daran geht und eben auch euch Gedanken macht, was kann man aus diesen Sachen machen, dann liefert ihr ja auch Informationen praktisch an den Verkäufer oder an das Team. im besten Fall schon durch die Fragen, die ihr die stellt, aber spätestens dann, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, in Austausch zu gehen und sagen, warum habt ihr das dann so gebaut oder wie ist, zeigt mir mal den Vertrag oder sowas. Habt ihr da nicht Sorge, dass, wenn euer Kunde den Deal nicht bekommt, dass ihr da praktisch euer Know-how, das euer PI-Kunde bezahlt, an einen anderen PI-Kunden indirekt, einen neuen Eigentümer oder den Alteigentümer gratis über den Dresen rüberreicht?
Eine super Frage. Für uns wahrscheinlich die beste Werbung, die es gäbe. Ja, also
aber nicht für eure Kunden, oder? Also die wollen ja, dass ihr für die arbeitet.
Grundsätzlich ja, aber ich glaube ehrlicherweise, das ist eine vergleichbar konstruktive Industrie, in der wir arbeiten. Ja, also sie ist sehr reputationsbasiert und es gibt wenige sehr gute Assets, das muss man fairerweise sagen, aber es gibt trotzdem natürlich auch sehr viele gute Assets und Opportunitäten. Und ich glaube, man sieht sich im Leben sehr häufig zweimal und ist ja doch sehr fokussiert in der Industrie, vielleicht sogar viermal potenziell. Und ich glaube, niemand hat ein Interesse, verbrannte Erde zu hinterlassen. Das heißt, unsere Kunden sind da sehr großzügig. Ob das altruistische Motive sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber für alle Beteiligten ist es wichtig, dass man sich danach in die Augen sehen kann und vielleicht sich nochmal im virtuellen oder im echten Leben begegnen kann und sagt, hey, ich habe vielleicht etwas gelernt oder ich habe was Positives aus dieser intensiven Phase mitgenommen. Und die Sache ist auch die, wir machen zwischen jedem Deal, bieten wir Readout-Calls an und verlangen auch niemals für, weil es fast so eine Art Dankesagen ist dafür, dass sie uns in den Maschinenraum eingeladen haben. Wir sind darauf angewiesen, dass die andere Seite mit uns auch mitspielt, ne? Also dass sie uns Informationen zur Verfügung stellen. Und das heißt, wir schaffen eigentlich immer, ein sehr kollaboratives Environment zu schaffen, und unsere Kunden unterstützen das sehr, 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 sehr aggressiv. Also keiner will da auseinandergehen und sagen, boah, ey, mit denen nie wieder. Da hat, glaube ich, niemand, weder die Sell-Side, die Buy-Side, noch die Advisors, die da rumschwirren, hat ein Interesse, verbrannte Erde zu hinterlassen. Und das schätzen wir auch extrem. Also es ist wirklich, Tech-M&A ist konstruktiv und aus gutem Grunde auch. Ne?
Bin jetzt Tech eher Laie. Ich kann mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz bei softwaregetriebenen Unternehmen beides ist. Eine potenzielle Red Flag und ein Werttreiber. Wie schätzt ihr das ein?
100%. Also ich glaube, viele Firmen, klar, jedes IM hat heute eine große AI-Story, fairerweise. Ja? Ob die so substanziell ist im Sinne von, dass das IP geschaffen wird, sei dahingestellt. Oft ist es halt etwas UI um ChatGPT oder um andere Anbieter wie ChatGPT. Das ist auch, kann auch völlig ausreichend sein. Ja? Also am Ende des Tages geht es um den Kundenmehrwert. Und trotz alledem ist es so, dass AI auch ein Risiko für gewisse Geschäftsmodelle sein kann. Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich glaube, ein Kunde, der springt, ich glaube erstens, dass Chat kein gutes Interface ist. Ja, du brauchst sehr viele Tastenschläge für eine Sache, die vielleicht ein Button ist in einem normalen User-Interface. Ne? Dementsprechend glaube ich nicht, dass Kunden jetzt wegschauen en masse, nur weil man irgendwie vielleicht noch keine ganz ausgefeilte AI-Strategie hat. Und ich glaube auch, dass wir noch ganz, ganz am Anfang dieses fundamentalen Shifts sind, und es noch ganz andere Interface-Paradigmen und auch technische Herausforderungen auf uns zukommen werden. Und Kunden werden deshalb nicht weggehen. Die bleiben, weil du ein Problem wirst. Die bleiben, weil du vielleicht auch den notwendigen Steigeruch hast und es durch Purchasing und Procurement und andere Governance-Institutionen geschafft hast. Ne? Oder weil du Approval-Workflows unterstützt und Sophisticated Rules und Permission Guidelines und so weiter und so fort. Also ich glaube, bei AI ist, wir sind noch so am Anfang, dass jeder natürlich bisher einen relativ dünnen Wrapper um ChatGPT anbietet und alles Weitere werden wir dann herausfinden. Und vielleicht noch eine Ergänzung, Thema Operations. Es gibt so viel, was man machen kann mit AI. Egal, ob man den Customer Support Teil automatisiert oder ob man Copilot installiert, das heißt, dass du ein Real-Time AI Copilot, während du Code schreibst, hast und als Entwickler einfach deutlich effizienter arbeiten kannst. Der hilft dir, Dokumentation zu schreiben, der macht eine Real-Time Code Review, der hilft dir, automatisierte Tests zu schreiben. Und das heißt, die Qualität von Software ist hoffentlich deutlich höher. Ich war letzte Woche Abend erst mit einem Freund, der arbeitet bei GitHub, ist ein Engineering Manager, und der meinte, der CEO von GitHub sagt, und der ist ganz überzeugt, wir werden mehr Entwickler brauchen in Zukunft als weniger Entwickler. Die können nur mehr erreichen. Und deshalb muss man, ne, also ich glaube, man darf da wirklich, soll nicht naiv klingen, aber ich glaube, man darf da positiv auch in die Zukunft blicken. Nicht für alle Use Cases, sicherlich nicht, aber ich glaube, die Chancen sind dramatisch.
Aber das ist ja schon eine sehr zentrale Frage eigentlich bei all Due Diligences, oder? Nicht nur im besten Fall, welche Möglichkeiten bietet AI diesem Unternehmen noch, sondern auch, welche potenziellen Disruptionen kann AI in diesem Geschäftsmodell anrichten, oder? Wie schafft ihr es mit eurem relativ kleinen Team? Ich glaube, ihr habt 10 Leute, grob über den Daumen gepeilt, in eurem Team und habt gut zu tun. Wie schafft ihr es, da bei so neuen Trends wie KI sich so dynamisch entwickeln, Azure zu bleiben?
Ich glaube, Technologie wenn du in der Technologiebranche arbeitest, dann hast du dich für eine Karriere des ewigen Lernens verschrieben. Und AI ist so disruptiv, und ich finde dieses Wort schwierig, aber in dem Fall ist es wohl angemessen, so disruptiv AI auch ist, und Large Language Models und Generative AI und so weiter und so fort, ist es doch in Anführungszeichen nur eine neue Technologie. Und Technik hat sich schon immer fortentwickelt, und insofern ist unser Job, auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, es gibt Fortbildungsbudgets bei uns. Wir machen irgendwie Lightning Talks, wir tauschen uns intern aus. Wir versuchen sehr viel Content zu konsumieren, mit dem wir up-to-date sind. Als Teil unseres Jobs werden wir natürlich, wir nehmen aus jeder Idee auch was mit, ja, für uns und unser Team. Das heißt, wir lernen natürlich auch sehr von unseren Kunden und von der anderen Seite. Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Winning Strategy, die uns sagt, damit bleiben wir in Topic X, Y und Z up-to-date, sondern es ist eher so die Kombination von On-the-Job-Learning, Research, Fortbildung, Weiterbildung, die, ich weiß nicht, Lukas, fällt dir noch mal ein, aber ich glaube, das sind so die...
Ich glaube, das Wichtige ist natürlich, dass wir auch bei den ganz großen Themen jetzt AI natürlich auch Kollegen haben, die sich darauf vollkommen spezialisieren und auch zum Beispiel jetzt in dem Thema Machine Learning auch viele Jahre selbst zum Beispiel an einem Lehrstuhl geforscht haben und auch als Unternehmer im Bereich AI bereits aktiv sein durften. Das heißt, bei solchen Themen haben wir spezialisierte Mitarbeiter, die sich halt nur um dieses Thema kümmern und dann auch zum Beispiel das Thema AI Resilience oder AI Strategy bei einer DDN end-to-end ownen. Aber na klar, für jeden, der bei Kundenco arbeitet, auf der Advisor-Seite, ist es notwendig, sich natürlich auch weiterzubilden. Aber dementsprechend finden wir da immer einen guten Mix aus Expertenwissen und dann auch der generalistischen Adressieren von solchen Tech-Trends.
Jetzt will ich die Gelegenheit natürlich nicht verstreichen lassen. Ihr seht total viele Deals in dem Stadium, bevor wir sie sehen. Wahrscheinlich auch der ein oder andere unserer Zuschauer oder Zuhörer. Wir wissen, Software M&A, E-Com M&A waren echt fettes Thema im deutschen Private Equity Markt. Hat jetzt auch gelitten in den letzten 1,5 Jahren. Man hört Unterschiedliches von der nahen Zukunft. Ihr hört es nicht, ihr seht es. Deswegen war euer Einblick in die M&A Pipeline hier in der Dachregion, speziell was Software M&A geht. Vermittelt euch das Zuversicht für die nächsten paar Monate oder ist weiter eher mit Flaute zu rechnen? Denn du lachst, ja. Das zeigt, dass du noch mehr weißt. Also leg mal alles auf den Tisch, was du weißt.
Also danke auch für das Eingrenzen auf die Dachregion. Tech ist global, das heißt, wir dürfen global arbeiten. Mit Fokus auf die Dachregion ist es tatsächlich so, dass das letzte Jahr teilweise ein bisschen ruhiger war, zumindest was Plattform-Deals anging. Es gab wahnsinnig viele Add-on-Deals. Wir sehen tatsächlich deutlich erhöhte Aktivität, das glaube ich vorsichtig genug formuliert, deutlich erhöhte Aktivität im M&A-Markt. Es werden viele BTBDs oder VDDs vorbereitet. Ja, es passiert viel und es wird mehr passieren. Wahrscheinlich wird es irgendwann diesen großen Ketchup-Effekt geben. Ketchup im Sinne von Mayonnaise und Ketchup. Und das heißt, dass man irgendwann, wenn du auf deine Pommes Ketchup machst und es hängt dann im Flaschenhals immer so, flasht es so raus. Das wird irgendwann passieren. Ja, ich glaube, es gibt immer noch ein paar, die warten, ob die jetzt auf irgendwelche Rate Cuts warten oder so makroökonomische Themen. Das sind natürlich die geopolitischen Themen, sind, sieht man auch am Aktienmarkt zum Beispiel, die beeinflussen natürlich auch den Appetit, Wagnisse in jeder Hinsicht einzugehen. Das heißt, es gibt, glaube ich, noch immer in Q1 24 gab es ein Wait and See, aber es, glaube ich, viele scharren mit den Hufen. Und also ich glaube, wir können sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen, in die nähere und auch die weitere. Und ich glaube auch, dass nach allem, was wir hören, sich niemand wahnsinnig wird langweilen müssen.
Glaubt ihr, dass wir mittelfristig auch wieder über die Rekordniveaus von 2021 kommen, jetzt speziell bei Software-M&A-Deals?
Ich meine, irgendwann jetzt mal, es gibt ja einen Grund, warum Leute in die Asset-Klassen investieren. Das sind professionelle Investoren und es gibt einen Pent-up-Demand, der muss sich irgendwann releasen. Ne? Also sowohl regional als auch global. Das Kapital wird ja nicht aus, ich weiß nicht, aus welchen Motiven noch immer investiert, sondern eine Warte in Return auf Investment und nicht investiertes Kapital, also Dry Powder, kann keine Returns erwirtschaften. Das heißt, klar, also die Asset-Klasse hat schon viele Krisen durchstanden, erfolgreich durchstanden, ist auch doch gestärkt hervorgegangen. Wir sehen weiterhin mehr und mehr Shift zu Technologie, und das finden wir natürlich auch ganz gut. Es gibt große Makrothemen, Nachhaltigkeit, um einen zu nennen, wo Technologie, glaube ich, eine Riesenrolle spielen wird und spielen werden muss. Insofern, ja, also ich bin sicher, dass das langfristig wieder in die richtige Richtung geht.
Ich noch einen Punkt dazu. Zwei Punkte, ich stimme dir vollkommen zu. Zwei Indikatoren, warum ich denke, dass es in der Zukunft auf jeden Fall noch viel größeres Marktvolumen auch im Softwarebereich und im Dachumfeld gibt. Software ist ja inhärent global, ne? Das ist auch der Grund, warum wir als aus Deutschland basiertes Team, das mittlerweile auch anderen Kollegen in anderen Ländern wie UK und USA global arbeiten können. Also überall startet man Code gleich, ne? Ob das jetzt in Indien ist, in Deutschland oder in den USA. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn ich als Softwareinvestor in ein Unternehmen investiere, was vielleicht bisher nur im DACH-Bereich aktiv ist, kann ich es vielleicht dann in andere Länder expandieren und internationalisieren. Dementsprechend sehen wir auch immer mehr und mehr vielleicht Non-DACH-Funds, die sich den DACH-Bereich erschließen. Ich meine, der DACH-Bereich ist der zweitgrößte Software- oder B2B-SaaS-Softwaremarkt nach den USA weltweit. Und entsprechend sieht man zum Beispiel auch sehr, sehr viele Non-German-Funds oder Non-DACH-Funds, die jetzt deutsche Offices eröffnen. Also ein Beispiel ist natürlich Inflection, die jetzt vor ein paar Monaten ein deutsches Team oder ein paar Wochen, glaube ich, sogar erst ein deutsches Team gestartet haben oder Tenzing als Beispiel. Dementsprechend, glaube ich, die Competition wird immer größer in Deutschland für Software-Deals, aber auch der Demand, weil allein die Anzahl an tech-fokussierten M&A-beratenden Boutiquen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren in Deutschland hervorgekommen sind, zeigt auch, die bearbeiten natürlich auch alle sehr den Markt und müssen schauen, dass sie auch alle ihre Mandanten bekommen, um weiter Bestand zu haben. Das zeigt, glaube ich, auch, dass auf der Nachfrage, auf der Angebotsseite einiges kommen wird. Wir sehen weiterhin große Aktivität im DACH-Bereich, wenn es um kleinere Add-on-Deals geht. Und ich glaube auch, dass halt mittelfristig dann die Plattform-Deals wieder zurückkommen werden und viele PEs natürlich auch Unternehmen in ihrem Portfolio dann auch weiter verkaufen müssen zu einem Zeitpunkt. Und da natürlich dann auch wieder potenziell der weitere oder die zukünftigen Owner dann halt auch wahrscheinlich Private Equity Investoren sein werden.
Was habt ihr mit eurer Firma vor? Geht da noch was in der Topline?
Definitiv. Nein, also wir haben eigentlich nie wirklich mal Zeit zum Verschnaufen gehabt, seit es Kundenco gibt. Und das sieht aktuell auch nicht so aus. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir weiter gut wachsen. Wir wollen unser Team weiter vergrößern. Und ja, also gerne weiter so, würde ich sagen. Also wir sind sehr ambitioniert. Unser Anspruch ist, für uns ist, unser Ticket ist ein Produkt. Ja, also es ist keine Service-Dienstleistung, sondern wir wollen wirklich sicherstellen, dass unsere DD, wenn du heute mit uns arbeitest und dann in 3 Monaten mit uns arbeitest oder in 6 Monaten wieder mit uns arbeitest, dass es noch besser geworden ist. Das ist der Anspruch, der uns auch hier montags früh aus dem Bett kommen lässt. Und insofern, Ziel ist, Team wachsen, Produkt verbessern, weiterhin starke Relationships mit unseren Kunden und zu etablieren und ja, das von diesen zu lernen, mit diesen zu lernen, das ist der Anspruch, den wir an uns haben und das, was wir verfolgen.
Solange am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit hat, um Rechnung zu schreiben, ist es ja eigentlich ein gutes Maß als Unternehmer. Genau, gell? Wenn die Kraft gerade noch reicht, um eine Rechnung rauszuschicken.
Ganz genau.
Ja, super. Aber bei eurem Background und euer Denaring mache ich mir da keine Sorgen, dass ihr eure Ziele nicht erreichen werdet. Es war super cool, Lukas und Dan, dass ihr euch trotz der vielen Arbeit die Zeit genommen habt, hier mal bei uns in unserem Frankfurter Studio vorbeizuschauen für unseren Podcast. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Zeit und die Fragen.
Ich nehme an, ihr steht auch zur Verfügung, falls Hörerinnen und Hörer Fragen haben an euch. Ja.
Bitte.
Code & Co. findet man auch im Internet. In diesem Sinne kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch da draußen auch Spaß gemacht, unsere kleine Tour in die Untiefen der Tech Due Diligence, was man da alles bewegen kann und was da die aktuellen Trends sind. Damit verabschieden wir drei uns von euch. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit in den nächsten Tagen und viel Glück bei einem nächsten Deal. Das wünschen euch Dan, Lukas und euer Michael. Bis bald.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com